Ja, ihr lieben jungen Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder einmal hier bei euch sein darf. Mir ist es wirklich eine Freude und ein Bedürfnis, weil ich es schön finde, wenn junge Menschen, junge Christen wirklich auch noch nach Gottes Wort fragen und das Verlangen haben, aus der Bibel Orientierung zu bekommen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und heute geschieht es immer weniger, dass auch Leute, die sich Christen nennen, wirklich ernsthaft nach Gottes Wort leben wollen. Das ist heute, wird es immer beliebiger. Und da ist es kostbar, wenn man einfach auch noch sieht, das sind junge Christen, die wollen aus Gottes Wort Orientierung haben. Vielleicht können wir dieses Mikrofon ein bisschen weiter hinter tun. Irgendwie ist mir das zu nahe dran. Super, das sieht besser aus. Danke. Ja. Ich sollte noch kurz was zu meiner Person sagen. Ich weiß gar nicht, ja, aber wahrscheinlich vor 2 Jahren waren einige noch nicht dabei und einige sind inzwischen aus der Jugend draußen, die vor 2 Jahren dabei waren. Also mein Name ist Rudolf Ebertshäuser, ich bin 64 Jahre alt, seit 33 Jahren mit meiner lieben Frau Undine verheiratet, die mich heute Abend auch begleitet. Der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt. Davon sind schon 5 verheiratet, wir haben also auch schon 8 Enkelkinder, aber wir haben auch noch 4 Kinder zu Hause. Wir sind also noch mittendrin. Ja, und wissen auch, dass eben gerade für junge Menschen diese Zeit, in der wir leben, eine ganz besonders herausfordernde Zeit ist. Deswegen habe ich auch das Thema des heutigen Abends genannt als junger Christ gegen den Zeitgeiststrom schwimmen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Vielleicht noch ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich bin erst mit 30 Jahren Christ geworden, war früher Marxist und im New Age und suchend nach dem Sinn des Lebens und habe dann durch das Lesen der Bibel, des Neuen Testaments besonders, zu dem Herrn Jesus finden dürfen im Alter von 30 Jahren. Und der Herr hat meine Frau und mich dann bald zusammengeführt und wir haben dann geheiratet und haben dann allerdings eben einen folgenschweren Umweg und Irrweg hinter uns gebracht. Wir waren 4 Jahre in einer charismatischen Gemeinde und haben gedacht, das ist genau das Richtige, das ist biblische Erweckung, da ist es wunderbar, was da passiert. Und dieses Erlebnis, wirklich grundlegend irregeführt zu werden und ja, auch mit Bibelzitaten auf einen ganz falschen Weg geführt zu werden, das hat uns danach, als wir gemerkt haben, dass wir verführt wurden und dass das ein Irrweg, ein falscher Geist ist, auch in der Charismatik, hat uns sehr aufgeweckt. Und mich hat es auch sehr zum Bibelstudium gebracht, dass es mir nicht mehr gereicht hat, wenn irgendjemand irgendeine Lehre und Aussage mit einem Bibelwort schön begründen kann, sondern die Frage ist, stimmt es mit der ganzen Bibel, mit der Lehre der Bibel überein? Und das ist oft ein großer Unterschied, denn viele Verführer und Irrlehrer reißen einzelne Bibelworte aus dem Zusammenhang und erzählen dann alle möglichen Sachen, die gar nicht stimmen. Einfach, weil dann auch die Hörer oft nicht die Bibel gründlich kennen. Sonst würde man sagen und könnte man sagen, was der Herr Jesus gesagt hat, als der Teufel ihn mit einem Bibelwort verführen wollte. Das kennt ihr, Matthäus 4. Ja, wo der Satan mit einem Psalmwort den Herrn verführen wollte, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen. Da sagt der Herr Jesus, und wiederum steht geschrieben. Und er bringt genau ein Bibelwort, das diese Lüge und Verführung des Teufels widerlegt. Und genau das sollten wir auch in der Lage sein zu sagen. Wenn uns jemand kommt mit einer falschen Lehre und begründet es vielleicht ganz schön mit schönen Erlebnissen oder mit Bibelworten, die aus dem Zusammenhang gerissen sind, dann sollten wir sagen können, und wiederum steht geschrieben, dass wir die biblische Lehre kennen. Das ist mein Anliegen. Ich darf seit vielen Jahren Bibellehrer sein, Vorträge halten in Gemeinden, viel auch in russlanddeutschen Gemeinden, Bücher schreiben. Vorher hat der Herr mich 7 Jahre an der Revision der Schlachterbibel gebraucht und es war für mich eine sehr gesegnete Lernzeit in Gottes Wort. Ja, und es ist mir ein Anliegen, auch gerade jungen Menschen zu helfen, dass sie von der Bibel her eine klare Orientierung bekommen, gerade in unserer Zeit. Und deswegen das Thema junge Christen im Widerstand gegen Zeitgeistströmungen, das ist, denke ich, heute ein ganz, ganz aktuelles und brennendes Thema. Und ich denke, euch als jungen Leuten sind manche Zeitgeistströmungen gar nicht so bewusst, weil es inzwischen so selbstverständlich ist, was man so in der weltlichen Umwelt alles erlebt. Und dennoch sagt die Bibel, alles, was in dieser Welt geschieht, steht unter der Herrschaft des Teufels. Der Satan ist unter Gottes Zulassung der Fürst dieser Welt. Und er lenkt durch seine Geister die sündigen Menschen, die Mentalität, die Ideologie, die Kultur, die Zivilisation, die Politik. All das wird letztlich von dem Feind gelenkt, weil die Welt in dem Bösen ist. 1. Johannes 5, lesen wir das. Ja? Die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Und deswegen wollen wir am Anfang ein fundamentales Bibelwort miteinander mal lesen aus dem Epheserbrief, was uns zeigt, dass die Geistesströmungen, die wir in dieser Welt erleben, denen wir auch ausgesetzt sind, auch ihr besonders als Schüler, als Auszubildende, als Studenten vielleicht, dass die letztlich vom Fürst dieser Welt gelenkt werden. Wir lesen einmal Epheser 2 ab Vers 1. Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, also hier sehen wir die Bewegungen in der Welt, Kommunismus, Nationalsozialismus, New Age, die grüne Bewegung, was wir wollen. All das hat seinen Ursprung in dem Satan und in dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams, das sind nämlich die Ungläubigen, wirksam ist. Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, also, und das ist das Interessante, ja, da wird auch gesagt, wir haben gedacht, wir tun den Willen unseres Fleisches, unseren Eigenwillen, und es ist auch so, aber letztlich lenkt der Satan über diese Geister auch unseren Eigenwillen und unsere Begierden in eine ganz bestimmte Richtung. Also der sündige Mensch ist letztlich auch eine Marionette an dem Steuerdraht des Satans. Obwohl er auch selber für seine Sünden verantwortlich ist, wird er doch gelenkt und geleitet und hin und her gerissen durch diese Geistesmächte. Und auch im 6. Kapitel des Epheserbriefes finden wir noch einmal diese Aussage, dass letztlich in dieser Welt Finsternisgeister herrschen. Ich lese Epheser 6, ab Vers 10 vielleicht mal. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also auch da wieder gibt uns der Geist Gottes einen Blick hinter die Fassade, hinter das Äußere dieser Welt und zeigt, wer bewegt hinter den Kulissen die Dinge. Es sind diese Weltbeherrscher der Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir uns anschauen, was sind eigentlich die Zeitgeist, die Weltgeisteinflüsse, denen wir so besonders ausgesetzt sind. Dann merken wir, dass die Quelle dieser Welt- und Zeitgeisteinflüsse ganz eindeutig aus der Finsternis kommt. Und ich rede hier von einem ganz besonderen Zeitgeisteinbruch, für den ich selber ein Zeuge bin. Ich bin der Jahrgang 1953 und 1966, 67 kam über die westliche Welt ein Geisteswind der Finsternis. Eine Art Finsternis, ja, Tsunami, ein Sturmwind aus der Finsternis, der in verschiedenster Weise die ganze Kultur und Zivilisation der westlichen, früher christlich geprägten Welt durcheinander geworfen hat. Das machen wir uns heute gar nicht mehr klar. Aber diese 66er oder 68er Revolte, diese Kulturrevolution, wie sie auch genannt wird, sie war ein konzertiertes, ein zusammengefasstes Wirken verschiedener Bewegungen. Damals kam die Pop- und Rockmusik massiv auf in der westlichen Kultur und wurde zu einem der prägenden Elemente. Ich denke, heute kann man in keinen Einkaufsweg gehen, irgendwo in ein Einkaufszentrum, ohne Pop- und Rockmusik zu hören. Man hört sie überall im Radio. Und das war eine Musik, die aus der Finsternis kommt. Ich habe in meinem neuesten Buch da nochmal einige interessante Zitate zusammengefasst, die deutlich machen, dass gerade die Rockmusik letztlich aus der Dämonenanbetung der schwarzafrikanischen Völker kommt, aus den Trommelrhythmen, mit denen sie die Finsternisgeister gerufen haben. Und diese Musik wurde populär gemacht durch Gruppen wie die Rolling Stones und die Beatles, die zum Teil ganz bewusst ihr Leben dem Satan überschrieben hatten und die finsteren Okkultismus betrieben haben. Und das war ein Punkt. Dann war da eine politische Revolte des Anti-Autoritarismus. Es gab eine Strömung, die gesagt hat, keine Macht für niemand. Wir wollen keine Autorität mehr. Alle Autorität ist böse. Das fing an mit den Eltern, gegen die hat man sich massiv aufgelehnt. Dann ging das weiter mit den Lehrern, mit den Schulleitern, mit den Richtern, mit den Polizisten, natürlich auch mit den Politikern. Alles, was Macht hatte, war angeblich böse. Und man musste sich dagegen auflehnen. Das wurde bewusst auch durch marxistische und leninistische Ideologien gefördert. Ich war damals auch so irregeführt. Ich habe also in der Schule, um meine Lehrer zu ärgern, aus der Mao-Bibel zitiert. Die hieß damals Mao-Bibel. Ja, das waren Worte des Vorsitzenden Mao Zedong, dieses blutrünstigen kommunistischen Machthabers aus China, der wahrscheinlich über 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Und diese Worte habe ich zitiert und eines dieser Worte lautete damals: Alle Wahrheiten des Marxismus, Leninismus lassen sich in dem einen Wort zusammenfassen: Rebellion ist gerechtfertigt. Und das hat uns gefallen. Rebellion ist gerechtfertigt, jawohl. Wir lehnen uns auf. Gegen alles Spießige, gegen alle einengenden Ordnungen. Und es waren letztlich die Ordnungen Gottes. Damals gab es eben auch die große Revolte gegen die biblische Ordnung der Ehe. Man hat die große Freiheit propagiert. Junge Menschen haben oft schon mit 15, 16 Jahren vorehelichen Geschlechtsverkehr gehabt, haben wechselnde Freundschaften, Partner gehabt. Und das wurde als Befreiung verkauft. Und dann kam es eben auch dazu, dass der Feminismus einbrach. Das heißt, die ganz bewusste Bewegung, die Frau muss aus ihrer angeblichen Unterdrückung befreit werden. Sie muss emanzipiert werden. Sie muss aus der Sklaverei der christlichen Ordnung herausgeholt werden und muss sich selbst völlig autonom bewegen können, gleichberechtigt mit dem Mann, Autorität ausüben, frech sein, selbstbestimmt, alle Grenzen hinter sich lassen. Das war die Zeit, in der die Miniröcke aufkamen und auch die Hosen für Frauen, das gab es vorher praktisch gar nicht. Es war die Zeit, in der ganz bewusst der Satan auch die Männer dazu geführt hat, sich zu verweiblichen und sich Ohrringe anzumachen und lange Haare zu tragen, während er die Frauen verführt hat, zu vermännlichen, die Haare kurz zu schneiden, Hosen anzuziehen. Es war eine Zeit, in der alle Ordnungen, die eigentlich im christlichen Abendland von der Bibel her gekommen waren, bewusst zerstört wurden. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber vor dieser Revolte gab es tatsächlich in Deutschland Gesetzgebung, wo nicht nur Homosexualität unter Strafe stand, sondern wo zum Beispiel ein Vermieter, der einem unverheirateten Pärchen ein Zimmer vermietet hat, bestraft werden konnte wegen Kuppelei. Ja, also Unzucht war geächtet. Das, was heute selbstverständlich ist, dass Leute einfach unverheiratet zusammenleben, das war damals noch ein Stück gesetzlich verboten oder zumindest eingeschränkt. Ja. Es gab auch noch ein ganz anderes Scheidungsrecht. Es gab, zum Teil war zum Beispiel auch Ehebruch unter Strafe gestanden. Und es waren einfach viele, viele Ordnungen da, die biblisch sind, die auf die Bibel zurückzuführen waren und die ein Erbe, ja, auch ein Stück der christlichen Prägung des Westens waren. Und alles das wurde gezielt angegriffen und abgeschossen. Ja, die sozialliberale Regierung 67, 68 hat angefangen, alle diese Gesetze Schritt für Schritt abzubauen. Man hat das Scheidungsrecht umgeändert, man hat die Abtreibung erlaubt. Die Pille kam auf, ja, Antibabypille, die große Befreiung angeblich. Ja. Und man hat ganz bewusst alles Mögliche getan, um jede biblische Ordnung zu zerstören. Wir leben jetzt an einem gewissen Endpunkt dieser Entwicklung. Ja? Und inzwischen ist es ja so, dass mit der Ehe für alle im Grund etwas als Vorbild und Norm hingestellt wird, was bis vor einigen Jahren noch vom Gesetz unter Strafe gestellt wurde, als eine Straftatbestand. Ja? Da merken wir, wo weit wir hingekommen sind, wie sich das, was vorher gut war, als böse heute bezeichnet wird und das, was vorher böse bezeichnet wurde, wird heute als gut bezeichnet. Ja? Das ist endzeitliche Entwicklung. Was auch dazu kam, war ein Strom von Mystizismus, Okkultismus und fernöstlichen Religionen. Also die Zeit des New Age, die Zeit, wo man buddhistische und hinduistische Missionare in Europa und Amerika hatte. Ja, früher waren christliche Missionare in Indien und China und dann haben die Buddhisten und Hinduisten ihre Missionare in den Westen geschickt. Und es war die Zeit, das kennt ihr Gott sei Dank nicht mehr, wo man in westdeutschen Großstädten Hare Krishna-Jünger und Bhagwan-Jünger mit ihren orangenen indischen Gewändern in den Innenstadtstraßen finden konnte, die dort praktisch dann irgendwelche hinduistische Literatur verteilt haben und ganz verklärt geguckt haben, ja, weil sie auf Drogen waren oder eben völlig durch Meditation verwirrt waren. Ja. Das war also eine Zeit, wo massiv die Finsternis eingebrochen ist und seitdem ist das christliche Abendland, ist auch unsere Gesellschaft absolut nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Ja. Vorher war eine gewisse Gottesfurcht, eine gewisse Achtung vor den Gesetzen da. Danach war das, was ihr sicher auch feststellt, dass nämlich Lehrer in Deutschland fast keine Autorität haben, dass sie darum kämpfen müssen, überhaupt zu überleben in der Klasse, die Ordnung aufrechtzuerhalten, dass man auch gar keine Autoritätsmittel mehr hat als Lehrer. Das war früher auch anders. Als wir in die Schule kamen, sind wir vor unseren Lehrern aufgestanden und haben gemeinsam noch gesagt, guten Morgen, Herr Müller. Und wir waren die Generation, die das abgeschafft hat und sitzen geblieben ist und gemeutert hat und rebellisch war. Ja? Es gab in unserer Zeit noch ältere Lehrer, die haben tatsächlich am Anfang des Tages gebetet mit uns. Ja? Es waren Christen, die sich zu ihrem Glauben bekannt haben. Und wir haben sie gestört und sabotiert, bis sie schließlich aufgegeben haben und nicht mehr gebetet haben, weil es nicht mehr möglich war in der Schulklasse. Ja? Also das war so ein Umbruch, wo eigentlich eine antichristliche Revolte durch den Satan angezettelt über unsere westliche Kultur kam. Und das prägt uns heute. Dazu kamen Drogen, ja? Also eine Flut von Drogen, Haschisch, legalized, ja, das wird ja heute immer noch gefordert. Und die Grünen, das sind die Oberhascher von früher, ja, die heute eben in den Sitzen der politischen Macht sind. Und es wird wahrscheinlich auch irgendwann so kommen, dass die Drogen legalisiert werden. Und damit werden Menschenleben zerstört in einer ganz furchtbaren Weise. Alles das gehörte zusammen und machte diese Zeitgeistrevolte, Revolution der 68er Zeit aus. Ich habe das bewusst miterlebt. Ich habe als Christ dann auch, wo ich mich bekehrt habe, gemerkt, was für ein böser, widergöttlicher Geist es ist. Wenn man als 68er die Bibel liest, da begegnen einem die ganzen Sachen, gegen die man früher gekämpft hat. Ach, Moment mal, das sind ja Gottes Gebote. Ja? Das ist ja eine widergöttliche Sache gewesen, in der wir da drin waren. Aber heute ist es sozusagen wie selbstverständlich. Jeder ist so. Ja? Schon die 60er 70er Jahre. Ja, der Ströbele da, der Ex-Grünen Abgeordnete, der so der Anfang von den Demonstrationen mit dabei war. Ich habe ja dann auch demonstriert die ganze Zeit irgendwo in Stuttgart oder Frankfurt oder sonst was. Egal gegen was, Hauptsache Fäuste ballen und rote Fahnen hinterherlaufen. Ja, da war unser Ministerpräsident Kretschmann, hat mit mir demonstriert wahrscheinlich irgendwann. Und dieser Anwalt Ströbele, der jetzt über 70 ist und weiße Haare hat und schon ein bisschen tattrig wird, der war damals Aktivist in dieser Zeit. Ja? Also die sind heute angekommen, die sind heute Teil des Establishments. Das war damals gesagt, die 68 haben gesagt, wir wollen den langen Marsch durch die Institutionen marschieren, bis wir nach oben kommen und selber bestimmen können und die Dinge umgestalten können nach unseren Vorstellungen. Das ist weitgehend heute passiert. Ja, wenn wir jetzt als gläubige Christen uns diesen Zeitgeist anschauen, wie gesagt, dann ist das Problem, manches wirkt wie selbstverständlich. War das mal früher anders? Fragt sich vielleicht mancher von euch. Ja? Ja, tatsächlich, das war früher deutlich anders. Aber für uns gelten ja nicht die wechselnden Ströme der Kultur, der weltlichen Kultur, sondern für uns gilt Gottes ewiges Wort. Und das ist eben das Interessante, diese ganze Revolte der 68er Zeit hat eine endzeitliche Bedeutung und Dimension. Das ist kein Zufall, dass das gerade in den 66, 67er Jahren passiert ist, sondern da ist in Gottes prophetischem Endzeitprogramm eine ganz bestimmte Stufe erreicht worden, wo etwas Neues kommen musste und auch gekommen ist. Und das, was wir da erlebt haben, das ist im Grunde in Gottes Wort auch schon ein Stück vorhergesagt. Sehr interessant, 66, 67 war ja die Zeit, wo Israel durch diesen Sechstagekrieg in den Besitz von Jerusalem gekommen ist. Noch nicht völlig, aber schon halb. Ne? Wir haben ja heute jetzt wieder ganz aktuell die größten Spannungen in diesem Jerusalem, das halb noch von arabischen Muslimen bewohnt ist und halb von Juden und wo damals aber eben in dem Krieg das israelische Volk, die israelische Armee, die Herrschaft über ganz Jerusalem ein Stück errungen hat. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, dass wenn Jerusalem von den Heiden nicht mehr zertreten wird, dass das ein Endzeitzeichen ist, dass die Zeit der Wiederkunft Jesu Christi nahe ist. Ja? Also von daher war das ein Wendepunkt und genau an diesem Wendepunkt ging es ein Stück weiter Richtung Endzeit. Und damit wir das besser einordnen können, möchte ich ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief mit uns lesen, wo es genau um diese vorantichristliche Zeit geht, die in Gottes prophetischem Wort untersucht wird und wo wir Orientierung bekommen, warum ist das alles so eingebrochen in dieser Zeit. Da wird in 2. Thessalonicher 2, sagt der Apostel Paulus, wann kommt der Tag des Christus? Das heißt, der Tag, wo der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt und Gericht übt über diese böse Welt. Dieser Tag kommt ja. Und er kommt näher. Dieser Tag ist verheißen und er muss kommen, wo diese ganze Bosheit und Gottlosigkeit dieser Welt, die sich gegen Gott auflehnt, wo sie gerichtet wird. Aber vorher muss etwas passieren. Nämlich diese Welt muss in ihrer Bosheit und Rebellion gegen Gott ausreifen. Es muss das Vollmaß der Sünde dieser Welt erreicht werden. Und genau davon spricht der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2. Ich lese mal ab Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Das heißt, die Namenschristenheit, moderne Christenheit muss sich bewusst von Christus abwenden. Sie ist schon lange auf dem Weg dahin, aber der allerletzte Schritt, der steht sicherlich noch in der Zukunft. Und der Mensch, der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also das ist der Gipfel. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde, der Antichrist muss noch offenbar werden. Mit diesem letzten Weltherrscher ist die Bosheit der Menschen am Gipfelpunkt angelangt. Und dann kommt es zum Gericht Gottes. Dann greift Gott persönlich vom Himmel her ein. Lesen Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Das, was zurückhält, ist aus meiner Sicht die Gemeinde, die noch auf der Erde ist, mit dem Heiligen Geist, die noch betet für die Obrigkeit, die noch Salz und Licht ist. Und solange die Gemeinde auf der Erde ist, kann diese letzte Bosheit und Gesetzlosigkeit noch nicht durchgesetzt werden. Das ist meine Überzeugung. Und das ist ein großer Ansporn, dass wir beten für die Obrigkeit, für die Menschen, denn wir sind das, was noch aufhalten kann und was auch noch aufhält, dass diese allerschlimmste antichristliche Entwicklung noch nicht kommen kann. Die kommt erst, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn der Herr Jesus seine Brautgemeinde zu sich geholt hat, dann wird diese Welt ins Chaos stürzen. Und dann wird es erst richtig schlimm. Das sind alles nur Vorläufer, die wir heute erleben. Ja, es heißt weiter, Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also hier wird in groben Zügen die letzte Phase der Endzeit geschildert. Und hier wird eines gesagt, Gesetzlosigkeit gehört zu den Wesensmerkmalen der ausreifenden Endzeit. Und Gesetzlosigkeit, das ist ein Begriff, der bedeutet, dass der Mensch sich immer bewusster gegen Gottes Gebote und Gesetze auflehnt. Dass er sie abschütteln will. Dass er nicht mehr von Gott gegängelt werden will, wenn man das mal so sagen kann. Ja? Und dieser Geist der Gesetzlosigkeit, den finden wir prophetisch in Psalm 2 so deutlich ausgedrückt. Psalm 2 ab Vers 1 ist genau auch ein prophetischer Psalm, der diese Endzeit beschreibt. Parallel auch zu 2. Thessalonicher 2. Da heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Mau, Rebellion ist gerechtfertigt. Wir wollen keine christlichen Gebote mehr. Wir schütteln sie ab. Ist ja interessant, dass zum Beispiel diese ganze Gender Lüge und diese ganze Politik jetzt auch mit der Ehe für alle, die wird letztlich von der UNO gesteuert, weltweit, von oben nach unten zentral ausgebreitet. Ja? Genauso die Antidiskriminierungsgesetze, die Verherrlichung der Homosexualität, das kommt alles zentral von der UNO über die EU in die einzelnen Länder hinein. Ja? Auflehnung, bewusstes Abschütteln. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist der Herr Jesus, der Messias, der Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist genau das, was in der 68er Revolte noch einmal ganz bewusst betont wurde und noch einmal einen Schub bekommen hat. Das war natürlich schon vorher da. Ja, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit war schon zur Zeit des Apostels Paulus am Wirken. Aber je näher wir dem Antichristen kommen, desto massiver wird diese Gesetzlosigkeit. Und wisst ihr, ein Stück weit ist es, was heute in der Gender-Ideologie betrieben wird, der Gipfel der Auflehnung gegen den Schöpfergott. Ja, wenn heute gesagt wird, jeder Mensch muss doch selber autonom entscheiden können, ob er Mann oder Frau ist. Wenn ich mich eben mehr als Frau fühle, dann lasse ich mich jetzt einfach mal als Frau umwandeln und ändere meinen Namen und dann kann ich eine Frau sein. Damit ist eigentlich die letzte Grenze von Gottes Schöpfung gegen den rebellierenden, verrückten Menschen überschritten. Ja, weil bisher war immer noch klar, gegen deine Gene kommst du nicht an. Ja, wenn du als Frau geboren wirst, dann bist du eine Frau, da kannst du nichts dran ändern. Das ist ja auch so. Das ist ja Wahnsinn, was die Leute machen. Ja. Aber heute sagt man, nein, das ist alles kulturell bestimmt und ich kann selber entscheiden, was ich sein will. Ja. Das ist der Gipfel der Auflehnung. Die Zerstörung der Ehe ist schon eine grundlegende Schöpfungsordnung. Ja. Aber jetzt wird sogar noch die allergrundlegendste Ordnung zerstört oder will man zerstören, nämlich dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild als Mann und Frau schuf er sie. Ja, das soll zurückgenommen werden. Der Mensch will selber entscheiden, sein Schicksal völlig selber in die Hand nehmen. Das ist der Gipfel der Gesetzlosigkeit. Jede von Gott gesetzte Ordnung soll niedergerissen werden. Deswegen werden wir auch mit Sicherheit noch erleben, dass die Ehe mit mehreren Ehepartnern und die Ehe zwischen Verwandten auch noch erlaubt wird. Das kommt als nächstes, ja, schon ganz klar eigentlich. Ja. Weil man nämlich jede biblisch bestimmte göttliche Ordnung eliminieren will und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das ist interessant, dass eben die Gesetzlosigkeit verbunden ist mit der Ideologie des Humanismus. Und wenn wir gerade in unserem Abschnitt gelesen haben, was wird der Gipfel der antichristlichen Religion sein? Ein Mensch, der Antichrist, setzt sich in den Tempel Gottes und sagt, ich bin Gott, betet mich an. Ja? Und da schließt sich im Grund der Kreis zu 1. Mose 3. Was hat die Schlange dem Menschen versprochen? Wie hat sie den Menschen versucht, zur Sünde zu verleiten? Ihr werdet sein wie Gott. Ja? Der Mensch will selber Gott sein. Er will die höchste Autorität sein und niemand über sich haben. Er will alles gestalten wollen. Das geht ja auch so weit, dass heute schon der Versuch gemacht wird, Mischwesen genetisch zu züchten durch Kreuzung von Genen von Menschen und Affen, Schweinen, Stieren, um irgendwelche perverse Mischwesen zu kreuzen, zu erzeugen, die von mir aus vielleicht als Lastenträger besonders stark sind und gleichzeitig ein menschliches Gehirn haben, sodass man irgendwie praktisch so in die Schöpfung selber eingreift. Ja? Und das sind so Grenzwerte, wo ich sage, da dauert es nicht mehr lang, bis Feuer vom Himmel fällt. Das lässt sich Gott nicht bieten, dass der Mensch in seinem Wahn Schöpfergott spielen will. Aber genau das passiert heute. Ja? Und mir läuft da immer wieder kalt den Rücken runter, wenn ich solche Meldungen lese in den Zeitschriften, weil ich merke, das ist der Gipfelpunkt. Ja? Da greift der Mensch in eine Weise in Gottes rechte und souveräne Machtausübung ein. Das kann nicht lange ohne Zorngericht Gottes bleiben. Ich hoffe, das ist uns allen auch klar und bewusst. Die Menschheit läuft auf das Zorngericht Gottes zu in einer maßlosen Verblendung, in einem Wahn, weil sie meint, lasst uns ihre Bande abwerfen. Lasst uns ihre Fesseln zerstören. Und das wird darin enden, dass eben Christus, der Richter und Herr, den Antichristus und alle seine Anhänger vernichten wird und ein blutiges Gericht wird über diese gesetzlose Erde kommen. Wohl uns, wenn wir nicht bei den Gesetzlosen sind, sondern bei den Gottesfürchtigen und Gläubigen, die bei dem Herrn Jesus sein werden, wenn diese Stunde des Gerichts über die Welt hereinbricht. Jetzt sammeln sich die gottlosen Menschen Zorn auf den Tag des Zorns. Ja? Und wir, was machen wir? Gucken wir interessiert zu? Versuchen wir neutral zu sein? Das dürfen wir eigentlich nicht. Ja? Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann müssen wir ganz bewusst gegen diesen antichristlichen Zeitgeiststrom angehen. Und das ist ja mein Thema heute Abend. Wie gesagt, Gesetzlosigkeit und Auflehnung ist eine der grundlegenden Kennzeichen unserer Zeit. Man will der Obrigkeit nicht mehr gehorchen. Ja. Die Sponti-Sprüche waren, tu was du willst, mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja. Einfach Lustprinzip. Ich mache einfach das, wozu ich lustig bin. Völlig wurscht, was die Konsequenzen sind. Ja? Und die Konsequenzen ist Zerstörung und Selbstzerstörung. Ja? Diese Autonomen, die Hamburg verwüstet haben vor einiger Zeit, das sind die Nachkommen der 68er-Demonstranten. Ja? Derselbe Geist. Kenne ich gut. Das ist teuflisch. Unzerstörerisch. Diese Leute sind selber kaputt und sie machen andere kaputt. Machen Leben kaputt. Ja, und das wird immer mehr um sich greifen, je mehr diese Welt auf die Offenbarung des Antichristen zugeht. Und wir, ja, wir sollten dem ganz bewusst widerstehen. Wir sollten ganz bewusst die Ordnungen Gottes nicht nur festhalten und ausleben, sondern wir sollten sie auch bezeugen. Eine der ganz großen gesetzlosen Strömungen ist ja die Hurerei oder Unzucht. Dass man sagt, die Ehe ist ein Auslaufmodell, Gott hat eigentlich nur die Leute unterdrücken wollen und ihnen ihren Spaß nehmen wollen, indem er da die Partnerschaft auf zwei Menschen begrenzt hat, die ein Leben lang sich treu bleiben sollen. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man ständig wechselt und da ganz unverantwortlich ist und einfach nur seinen Spaß sucht. Das ist zum Beispiel eine ganz grundlegende Sache, die in der Welt inzwischen so weit ist, dass in großen Städten wie Stuttgart 75% der Bevölkerung allein lebend ist und damit natürlich die meisten irgendwelchen solchen unehelichen Verbindungen und nur noch 25% Ehen und Familien bestehen. Ja? Das ist in jeder Großstadt so. In Berlin ist es noch schlimmer. Ja? Und das prägt unsere heutige Zeit. Und da ist es so wichtig, dass wir ganz bewusst gegen den Strom leben. Dass wir sagen, ich glaube, dass Gottes Ordnungen gut sind. Ich glaube, dass es berechtigt ist, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat. Und die Bibel sagt immer noch, wir sollen der Obrigkeit gehorsam sein. Das fängt bei unseren Lehrern an, dass wir sie respektieren, unsere Vorgesetzten. Ja? Das ist heute völlig out. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das bewusst macht. Ja? Ob ihr da Spott kriegt oder Druck oder wie auch immer von euren Kameraden, aber auf jeden Fall ist es so, dass zum Beispiel jemand, der wirklich respektvoll mit seinen Lehrern umgeht, zum Teil als Schleimer und Streber ausgegrenzt wird und angegriffen wird. Ja? Genauso wie solche Tugenden wie Fleiß, die eindeutig biblisch sind, die sind heute verpönt in vielen Fällen. Ja? Also jemand muss eigentlich faul sein und nachlässig, sonst setzt er sich dem Verdacht aus, ein Streber zu sein. Ja? Also da merken wir, alles, was Gottes Werte und Ordnungen sind, wird genau umgedreht, auf den Kopf gedreht. Und da sind wir als Christen herausgefordert, bewusst gegen den Strom zu schwimmen. Bewusst auch diese göttlichen Ordnungen zu verteidigen und uns auch selber bewusst zu machen. Ja? Es ist so weise und so gut, dass Gott den Bund der Ehe geschaffen hat, um einen Schutzrahmen zu haben für das geschlechtliche Sich-Anvertrauen von zwei Menschen. Ja, und es ist ein so schlimmer Betrug, dass die Menschen meinen, sie haben Spaß dran, wenn sie unregelmäßig und wirr durcheinander ihre Beziehung knüpfen, wieder abbrechen. Ja, damit wird so viel kaputt gemacht in der Seele der Menschen. Die werden innerlich zerstört und beziehungsunfähig. Und wenn dann solche Leute nach 24 abgebrochenen Beziehungen irgendwann mal heiraten wollen mit Mitte 30, dann zerbricht die Ehe ganz oft nach wenigen Jahren, weil sie sind bindungsunfähig. Ja? Sie haben sich so lange daran gewöhnt, vom einen zum anderen Partner zu taumeln, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Treue zu üben, auf den anderen einzugehen. Ja? Und da wird Gottes Ordnung kaputt gemacht und die Menschen machen aber sich selber kaputt. Und die Kinder gehen kaputt bei Ehescheidungen. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, wie viele kaputte junge Menschen es gibt in der Schule, die einen Scheidungshintergrund haben. Deren Leben zerstört wurde dadurch, dass die Eltern, ihre Eltern gesagt haben, ja, unsere Ehe passt nicht mehr in unsere Selbstverwirklichung. Wir lösen die einfach auf. Ja? Schluss, aus, es geht anders weiter. Ja? Aber die Kinder sind die Opfer und sie gehen kaputt an der Gesetzlosigkeit unserer Zeit. Ja, und dieses große andere ideologische, ja, ist auch eine Religion, das ist der Humanismus. Ich habe vorher schon erwähnt, ein Mensch erklärt sich zu Gott. Humanismus heißt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das ist eigentlich die heutige säkulare weltliche Religion. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch ist derjenige, an dem sich alles misst und ausrichtet in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Und da wird eben natürlich auch damit verbunden, der Mensch ist von Natur aus gut. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, der Mensch ist von Natur aus schlecht. Er ist ein Sünder. Er ist ein Egoist. Er ist ein Rebell. Er macht sein Leben und das Leben von anderen kaputt, wenn er sich nicht bekehrt und zu dem Herrn Jesus findet. Aber die humanistische Psychologie, die humanistische Religion greift immer mehr um sich. Und da wird gesagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist Goethe. Der war auch so ein Humanist. Der war Antichrist, Goethe. Und dann heißt es, der Mensch muss sich selber evolutionär immer höher entwickeln, bis er zu einem Gott wird. Ja, das ist zum Beispiel das Ziel des New Age, dass man durch spirituelle Höherentwicklung ein Gottesbewusstsein entwickelt, wo man praktisch mit dem Universum eins wird und zum Gott wird, vergottet wird, perfekt wird. Und das ist eine teuflische Lüge, die immer mehr um sich greift und die letztlich eben auch dazu führt, dass man sagt, alles, was der Mensch gerne möchte, kann er auch umsetzen. Deswegen zum Beispiel die Ehe für alle. Ja? Der Mensch ist autonom. Das heißt, er ist sich selbst ein Gesetz. Er hat keinen Gott über sich. Er duldet keinen Gott über sich, der ihm Gebote und Ordnungen gibt, sondern er will selber der Höchste sein. Und das wird heute auch besonders von der Psychologie gepredigt. Ja? Und es kommt bis in die christlichen Kreise hinein, wie auch die Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, in dem modernen westlichen Christentum, das hat die Bibel längst verworfen, da wird zum Beispiel dann humanistische Psychologie betrieben und da wird dann gesagt, bei Eheschwierigkeiten, ja, setz dich doch ruhig mal durch und überleg dir auch mal deine eigenen Bedürfnisse und wenn das nicht passt mit dem Ehepartner, dann lass dich einfach scheiden und such dir jemand Besseren. Ich habe mal gelesen oder gehört von einem Zeugnis, dass da in so einer angeblich christlich-psychologischen Eheberatung, die auch eben auf diesem Selbstverwirklichungsprinzip aufbaute, dass da nach einem Eheberatungsprozess 7 von 7 Ehepaaren sich haben scheiden lassen als Ergebnis der christlichen Eheberatung. Ja. Wahnsinn! Ja, und in Amerika ist die Scheidungsrate unter evangelikalen Christen, das heißt unter diesen modernen, verweltlichten Christen, fast schon höher als unter den ungläubigen Weltmenschen, weil man die Selbstverwirklichung zum Programm macht. Und wenn zwei Menschen sich um jeden Preis selbst verwirklichen wollen, dann werden sie in der Ehe nur noch einen Krieg führen. Ja? Und es ist natürlich auch klar, dass dann zum Beispiel solche biblischen Ordnungen wie die Unterordnung der Frau unter den Mann, ja, da werden die wütend, wenn sie sowas hören. Ja, das merkt man ja heute, wie dieser feministische Zeitgeist auch wirklich auch diese göttlichen Eheordnungen zerstört. Und dann gibt es nur noch den Machtkampf jeder gegen jeden in der Ehe. Und der führt irgendwann zur Scheidung oder zur Zerrüttung. Das ist ganz klar. Gott hat schon gewusst, warum er eine Ordnung gegeben hat und eine Autoritätsordnung auch in der Ehe. Und das ist zum Beispiel eine große Herausforderung. Ich denke gerade auch besonders für unsere jungen Schwestern, für die Christinnen in der heutigen Zeit, dass sie wirklich von Gottes Wort her sich die Überzeugung schenken lassen dürfen, jawohl, Gottes Ordnungen sind biblisch. Ja? Heute gießen die Feministinnen kübelweise Spott aus über die Frauen, die noch Kinderküche, Kirche als Programm haben. Ne? Das sind die allerletzten, das sind die Rückständigen, das sind ja schrecklich. Aber genau das ist eigentlich biblisch, dass eine Frau sich unter der Leitung des Mannes wirklich um das Haus, um die Kinder kümmert, dass sie Wärme, Liebe, Geborgenheit in die Familie bringt und die Kinder begleitet in ihrem Leben. Das ist der schönste Dienst, der schönste Beruf, den man haben kann, wenn der Herr es erschenkt. Ja? Wenn man da irgendwelche Bilanzen frisiert oder fälscht in irgendeinem Großraumbüro, in irgendeinem großen Konzern. Wer meint, dass das Lebens, Selbstverbesserung ist und Selbstverwirklichung im Vergleich dazu, dass man als Mutter sich um seine Kinder kümmern muss. Das sind arme, verführte Leute. Ja, die haben keine Ahnung. Aber das ist das Programm Selbstverwirklichung um jeden Preis. Die göttlichen Ordnungen werden niedergerissen. Und da müssen wir wirklich dagegen steuern. Wir müssen bereit sein zu sagen, jawohl, ich erkenne an, Gottes Ordnungen sind gut. Ja? Und das darf man ruhig auch ganz frei bezeugen den Menschen um uns herum. Und wisst ihr, diese ganzen freien, lockeren, gesetzlosen Menschen, in irgendeiner Weise sehnen sie sich interessanterweise nach Ordnung. Die jungen Leute, die vielleicht auch schon ihre fünfte Freundschaft hinter sich haben, in Umfragen 80% aller Jugendlichen wünschen sich Ehe und Familie. Ein ganz großer Prozentsatz aller jungen Frauen möchte gern Kinder. Aber sie leben in Hurerei, in unverbindlichen Beziehungen, wo sie gar keine Kinder kriegen können. Und wenn sie mal welche kriegen, dann sagen viele Partner, Abtreibung oder ich verschwinde hier. Ja? Knallharte Realitäten. Und wisst ihr, wie schön das dann alles ist und wie toll. Ich habe als Unbekehrter damals noch mich sehr gewundert, da war so eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis, die hatte auch eben einen Freund und mal hier und mal da. Ja, dann hat sie irgendwann plötzlich mal gesagt, oh, mir geht's gar nicht gut, ich habe Depressionen. Ich sage, warum, was ist los? Ja, weißt du, ich bin schwanger geworden und das passte nicht und ich habe eine Abtreibung gemacht. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich sage, wieso? Ja, schlechtes Gewissen? Ja, ich habe immer an das Kind denken müssen und seitdem habe ich Depressionen, muss Medikamente nehmen, ja. Und das habe ich damals noch gar nicht verstanden. Aber wisst ihr, das ist die Kehrseite dieser Freiheit, dieser Gesetzlosigkeit, der Selbstentfaltung. Dann kommen plötzlich Dinge und plötzlich ist man in was drin und merkt, Moment, jetzt habe ich aber Schuld auf mich geladen. Ja. Das ging gar nicht so frei und so toll mit der Selbstverwirklichung. Es hat ja Folgen, was ich tue. Und das will man nicht wahrhaben heute. Man will sich um die Folgen drücken. Man kümmert sich nicht um die Kinder, man sagt, oh, mein Kind hat ADHS. Ganz oft haben diese Kinder Scheidungskrankheit, ihr Lieben. Oder Zerrüttungskrankheit. Und sind deswegen so fix und fertig. Ja? Das ist auch so eine Spätfolge, die man nicht wahrhaben will, als moderner, aufgeklärter, humanistischer Zeitgeistbürger. Und deswegen, wenn wir wirklich liebevoll bekennen, ich will da nicht mitmachen, ich glaube, dass Gottes Ordnung immer noch das Beste sind, dann kann es passieren, dass uns manche ungläubige Leute sogar zustimmen und vielleicht sogar fragend werden. Da möchte ich euch wirklich ermutigen. Ich weiß, dass unsere Kinder zum Beispiel auch zum Teil wirklich angesprochen wurden von Klassenkameradinnen, auch unsere Mädchen. Und da haben die dann zum Beispiel irgendwann gesagt, hast du es gut, dass du keinen Freund hast. Na, da war auch gerade wieder, was weiß ich, die x-te Freundschaft zerbrochen. Ja? Da haben die plötzlich gemerkt, ist doch eigentlich auch was Gutes, wenn man sich da bewahrt und nicht alles ausgibt, bevor man überhaupt in der Lage ist, eine richtige Beziehung zu führen. Und genauso haben manche auch sagen müssen, ihr lebt eigentlich ein gutes Leben, ich finde es toll. Ich könnte es nicht, aber ich finde es toll. Also wir können ein Zeugnis sein, und zwar gerade in einer Welt, die immer mehr, wo Ehe und Familie immer mehr zerbrechen, die immer mehr da auch haltlos wird und orientierungslos, das ist ja unser Thema, da können wir Zeugnis geben, dass Gott es gut meint mit den Menschen, dass Gottes Ordnung etwas Gutes sind und dass es befreiend ist, wenn man zum Beispiel seinen Auftrag als Frau von Gott annehmen kann. Dass es eine schöne Sache ist. Natürlich kostet uns das Selbstverleugnung, genauso wie die Männer es Selbstverleugnung kostet, ein biblisches Haupt zu sein, zu dienen, Verantwortung zu übernehmen. Das tun die weltlichen Männer gar nicht mehr gerne. Ja, die delegieren die Verantwortung an die Frauen und pflegen lieber ihre Hobbys und ihren Spaß. Ja, aber das läuft, wenn man dem Herrn Jesus nachfolgt, ganz anders. Und das ist im Grunde etwas Gutes. Und es ist so wichtig, dass wir da wirklich auch bewusst Ja sagen zu Gottes Ordnung. Und das ist umso wichtiger, weil diese ganzen Zeitgeistentwicklungen auch Einfluss nehmen auf die Christenheit. Wisst ihr, mich hat es immer wieder so beschäftigt, dieses endzeitliche Porträt der abgefallenen Namenschristenheit in 2. Timotheus 3. Vielleicht lesen wir das mal. Das ist der christliche Zeitgeist heute. Und er unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem weltlichen Zeitgeist. Ab Vers 1, 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, das ist ein interessantes Wort. Eigentlich erinnert einen das an Römer 1, dieser Sündenkatalog. Da würde man eigentlich normal sagen, das sind doch keine Christen, das sind doch Weltmenschen, ne, die so leben. Aber es wird von ihnen gesagt, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Die sagen also, ich bin auch gläubiger Christ. Die bezeichnen sich als Christen. Die sagen, ich liebe Gott, nur leider lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Ja? Und das ist das prophetische Porträt der Endzeit-Christenheit. Und wisst ihr, in dieser Endzeit-Christenheit hat der Herr Jesus in Matthäus 24 gesagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Auch das ist auf die Christenheit bezogen. Wisst ihr, warum? Weil da Agape steht für Liebe. Und Agape gibt es in der Welt gar nicht. Ja? Das ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe zu Gott erkaltet dort, wo Christen die Gebote der Bibel nicht mehr verbindlich nehmen. Und das ist vielleicht auch eine große Versuchung für euch junge Leute, die ihr dem Herrn Jesus nachfolgen wollt. Dass ihr wahrscheinlich auch in eurem Bekanntenkreis gesetzlose, lockere Christen findet, die zum Beispiel unverheiratet zusammenleben und kein Problem damit haben. Die Rock- und Popmusik hören und ins Kino gehen und alle weltlichen Vergnügungen mitmachen, als wäre da überhaupt kein Problem dabei. Die den Eltern ungehorsam sind, die unheilig sind, die zum Beispiel genauso zuchtlos und unzüchtig aussehen in ihrer Kleidung wie irgendwelche anderen weltlichen Frauen auch, mit irgendwelchen Miniröcken, mit irgendwelchen Hemdchen da, die mehr bloßstellen, als dass sie bedecken. Solche Dinge gibt es als, und die nennen sich Christen und sagen, ich komme auch in den Himmel. Und wisst ihr, das ist diese große Not, dass diese äußerliche Namenschristenheit sich der Welt und auch diesem antichristlichen Weltgeist ganz weitgehend angepasst hat. Und das sind Leute, ich nenne das immer Christen des breiten Weges, die auf dem breiten Weg sind und meinen, sie kommen in den Himmel. Aber der Herr Jesus sagt etwas ganz anderes. Das ist eine grausame Täuschung. Der breite Weg führt ins Verderben. Nur der schmale Weg führt in den Himmel. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch von diesem Weltgeist und auch von diesem christlichen Weltgeist nicht verführen lasst. Ja, die Leute meinen praktisch, sie könnten die Gebote und Ordnungen Gottes missachten und könnten trotzdem irgendwie das Ticket in den Himmel buchen. Und es geht nicht. Ja? Wahre Christentum, wahrer Glaube, dazu gehört Gehorsam. Dazu gehört Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. So steht es jedenfalls in meiner Bibel. Ja? Irgendwann bringen sie eine raus, da steht vielleicht, der verwirkliche sich selbst. Ja? Aber so weit sind wir noch nicht. Es steht geschrieben, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Weltzeit verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das ist der Herr Jesus. Das ist echtes Christsein. Es hat etwas zu tun mit Gehorsam. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wenn dann die Leute sagen, ich liebe Jesus und sie brechen die Gebote des Herrn, dann sind sie Betrüger und Betrogene. Aber keine echten Christen. Und das ist wichtig, dass ihr euch da nicht irreführen lasst. Denn das ist natürlich eine Versuchung zu sagen, ja, warum kann ich nicht beides haben? Die Lüste dieser Welt, an dem Treiben dieser Welt Anteil nehmen und auch in den Himmel kommen. Das wäre doch das Beste. Wisst ihr, das wäre gar nicht das Beste.
wenn ihr dann dort oben dem Herrn Jesus begegnen müsstet als solche verwältigte Christen, dann würdet ihr erschrecken und zu Schanden werden. Wisst ihr, Gottes Maßstäbe gelten und sie gelten unveränderlich. Auch wenn die Welt etwas total anderes sagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Humanismus und diese Gesetzlosigkeit ganz bewusst verleugnen, dass wir bewusst gegen den Strom schwimmen und bereit sind, wirklich dem Herrn Jesus treu nachzufolgen. Und das finden wir im 1. Timotheus 6 so schön ausgedrückt. Vielleicht können wir das auch noch lesen, wollen wir auch bald abschließen. Ab Vers 11, 1. Timotheus 6, da heißt es: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Da ging es dann um falsche Lehren, um Geldgier. Aber da können wir auch die Selbstverwirklichung, diese ganzen Zeitgeistprägungen mit einsetzen, die wir heute Abend betrachtet haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Dazu möchte ich euch Mut machen. Wie gesagt, es sieht menschlich gesehen aus wie Torheit, wenn man heute noch der Bibel und den biblischen Ordnungen folgen will. So viele machen es anders. Auch solche, die sich Christen nennen, machen es anders. Wieso soll ich das tun? Nun, wenn ich wirklich den Herrn Jesus erkannt habe, dann weiß ich, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Ordnungen, seine Gebote ändern sich nicht. Und deswegen ist biblisches Christsein auch immer altmodisch, in Anführungsstrichen. Und doch eigentlich überhaupt nie altmodisch. Ja? Biblisches Christsein bedeutet, dass ich einen Weg gehe, der ein ewiger Weg ist, der überzeitlich ist, der aber ganz gewiss 180 Grad gegen den Strom des Zeitgeistes und des Weltgeistes gerichtet ist. Und das wird heute immer aggressiver. Wir hatten bisher früher noch eine gewisse Toleranz für Christen, ja, die mühsam wenigstens noch aufrechterhalten wurde. Aber in der heutigen Zeit und in der Zukunft noch mehr werden bibeltreue Christen ganz sicher mehr Anfeindung erfahren. Mehr Spott, mehr Druck, mehr Ausgrenzung auch als Fundamentalisten. Und gerade da ist es wichtig, dass ihr Mut fasst und dass ihr wisst, aber genau das möchte der Herr Jesus, dass ich gegen den Strom schwimme, dass ich diese ganzen antichristlichen, gesetzlosen Dinge, diese falsche Religion des Humanismus, dass ich die fliehe, dass ich mich davon distanziere, dass ich mich nicht da einfangen lasse, sondern dass ich ganz bewusst dem Herrn diene, mein Eigenleben in den Tod gebe, mich verleugne, dass ich nach der Gottesfurcht jage, Ehrfurcht vor Gott, es wird immer mehr kaputt gemacht in der heutigen Zeit, dass ich den Herrn liebe und ihm diene von ganzem Herzen. Und das wird einen Ewigkeitslohn haben. Aber schon hier auf dieser Erde sind diejenigen, die Gesegneten, die wirklich noch nach den Ordnungen und Geboten des Herrn leben. Ja? Und es gibt auch keine gesunde Ehe, keine gesunde Familie ohne Christusnachfolge, ohne bewusste Orientierung an den Geboten und Ordnungen der Bibel. Und dann muss ich dem Zeitgeist widerstehen. Und das kann ich nur tun, wenn ich in einer lebendigen Beziehung zu dem Herrn Jesus lebe. Ja? Ich brauche dafür Kraft. Wenn man gegen den Strom schwimmen will, dann braucht man Energie. Ja? Da braucht man viel Kraft. Und die kann uns nur der Herr Jesus schenken. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass auch gerade ihr als junge Christen darauf achtet, wirklich ein enges und tiefes Verhältnis zu dem Herrn Jesus zu haben. Dass ihr ihm wirklich auch nachfolgt und seine Nähe sucht und euch immer wieder auch in ihm stärken lasst, dass ihr wirklich diese Zeitgeisteinflüsse überwinden könnt. Dass ihr wisst, das, was Gottes Wort euch lehrt, das ist die göttliche Wahrheit. Und das wird einmal Bestand haben. Diese ganzen Lügen, diese ganzen Zeitgeistströmungen werden einmal im Zorngericht Gottes, im Feuer Gottes zugrunde gehen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und der, der das Wort des Herrn befolgt, der Gottesfürchtige, der bleibt in Ewigkeit. Der wird dann den Lohn und den Segen in Fülle genießen, wenn alle Dinge offenbar geworden sind. Wenn das Gericht Gottes offenbar geworden ist, dann werden die Gottlosen zu Schanden werden. Aber die Gottesfürchtigen werden sich freuen und jubeln. Vielleicht lesen wir zum Abschluss noch diese Stelle aus dem Propheten Malachi, die sehr auch auf unsere Zeit angewandt werden kann, wo die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit immer schlimmer wird, wo die Gottesfürchtigen verspottet werden und immer weniger werden. Aber genau das darf auch unsere Hoffnung sein, was dort geschrieben steht. Ich lese Malachi 3, ab Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Das ist diese große Scheidung. Und die müssen wir im Bewusstsein haben, wenn wir in der heutigen Zeit uns klar orientieren wollen. Die Gottesfürchtigen werden bewahrt werden. Die Gottesfürchtigen werden sich am Ende jubelnd freuen, wenn der Herr die Sonne der Gerechtigkeit für sie kommt und sie in den Himmel holt. Aber die Gottlosen, die heute vielleicht triumphieren und sich selbst verwirklichen, die werden erschrecken und die werden im Gericht untergehen müssen. Und deswegen, wir wollen selber diesen Weg der Gottesfurcht für uns gehen und wir wollen auch noch Menschen versuchen zu gewinnen und ihnen Zeugnis geben, dass allein dieser Weg, der heute so verachtet ist und so weit weg ist vom Strom des Zeitgeistes, dass allein dieser Weg wirklich ewiges Leben mit sich bringt, Glück und Erfüllung, hier schon auf der Erde und dann erst recht im Himmel. Möge der Herr euch Gnade schenken, dass ihr da die richtigen Entscheidungen trefft und dass ihr auf dem schmalen Weg bleibt, auch wenn der Zeitgeist immer versucht, euch auf den breiten Weg zu ziehen. Dazu möge der Herr euch stärken.